Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute eine Folge 184. Und heute kommt ein Velo-Race, weil die Vuelta steht vor der Tür. Und da fällt mir ein, ich glaube, das habe ich schon mal mit dem Markus besprochen. Thomas, guten Abend erst einmal.
Guten Abend, ja.
Was sind die ersten Olympischen Spiele, an die du dich erinnerst? Folge 184 fällt mir immer, bei 84 muss ich nicht an George Orwell denken, sondern an die 84 Olympiade in Los Angeles, weil an die kann ich mich erinnern. Hast du so Erinnerungen an die? Da erinnere ich mich an die Eröffnungsfeier, an diese Flügelszene, wo alle so um 84 Flügel reingefahren werden und spielen.
Ich glaube, das war 1996 in Atlanta.
Echt? Kannst du dich 92 Barcelona auch an nichts erinnern, das Dream Team?
Nein, gar nicht. 2000 kann ich mich gut dran erinnern.
Nee, ich habe so, also Seoul, muss ich sagen, 88 ist nicht so wirklich auf dem Schirm bei mir. Aber 84, also an so ein paar Szenen, ich kann mich auch erinnern, wie der bei der Eröffnungsfeier der eine Typ mit diesem Raumgleiter, mit so einem Ding, so ein Raketenmann da reinflog. Und ich kann mich auch an die Olympischen, also ganz viele Sachen kann ich mich von 84 erinnern. 80 wegen des Boykotts, ähnlich, aber da wäre ich auch, glaube ich, zu jung gewesen. Und ich kann mich auch an Teile von der 84er Winterolympiade Sarajevo erinnern.
War das, nee, das war 1980 oder so, wo es dieses Miracle on Ice gab.
Miracle on Ice?
Als die USA Russland geschlagen haben, sensationell.
Im Eishockey. Ja, da bin ich zu jung wieder für. Also da kann ich mich nicht, dass ich das nochmal sagen würde, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich auch an die 84 Olympiade, kann ich mich nur so ans Skispringen so ganz rudimentär erinnern. Auch nicht so wirklich viel, ne? Aber naja. Wie geht's uns denn? Was macht denn, also heute war es viel zu warm hier. Also ich war gar nicht so auf die Wärme vorbereitet. Und bei euch unten im Bayernland?
War es so warm bei euch? Also hier geht's eigentlich so recht humane 20 Grad und Sonnenschein.
Ja. Es kann sein, dass vielleicht wir nachher kurz die Sendung stoppen oder unterbrechen müssen, weil der Chris noch dazu stößt. Er ist verschollen sozusagen. Aber man weiß ja nie, ne? Also der Bayreuther als solcher, der ist ja der Aufmännchen. Vielleicht taucht er irgendwie wieder auf aus der Versenkung wie Karl aus der Kiste. Ja, aber wir haben uns gedacht, da soll man jetzt nicht deswegen warten und unsere geschätzte Hörerschaft da noch im Dunkeln lassen. Und fangen wir an. Wir werden am Anfang so ein bisschen noch zusammenfassen, was sich vielleicht noch an Transfers getan hat, also was am Rennen gefahren ist. Aber eigentlich ist das heute so ein bisschen der Kickoff für die Vuelta. Und darüber werden wir auch viel sprechen. Ein bisschen was, also soweit wir schon informiert sind oder was wir schon gesehen haben, über die, wie immer, sehr bergige Strecke, über den Fahrer, der seinen Abschied dort geben wird. Und was wir sonst schon immer noch schon alles da sagen können und wie wir uns vorstellen, wie vielleicht die ersten Etappen verlaufen könnten. Die Seite, ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren so unfassbar hergezogen über die Vuelta-Seite, weil die so grottenschlimm ist. Es ist ein bisschen besser geworden, habe ich so den Eindruck.
Ja, aber die wird ja auch von der ASO gemacht.
Ja, aber vor ein paar Jahren war das, glaube ich, noch nicht so. Also hatten wir das übernommen vor nicht allzu langer Zeit?
Ja, vor 4, 5 Jahren, aber das Design ist komplett das gleiche wie bei der Tour de France.
Ja, aber das war vor gar nicht allzu langer Zeit noch nicht so und da hat es mich nämlich in den Wahnsinn getrieben.
Vielleicht hast du einfach oben nicht auf Englisch geklickt, sondern Spanisch eingestellt.
Nein. So sehr bin ich im Internet schon unterwegs. Danke für den Hinweis. Also. Nee, das war schon eine andere Problematik. Ich glaube, dieses Design, also das haben die noch nicht so lange in der Form wie bei der Tour. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ne? Vielleicht habe ich das auch geträumt. Das passiert mir öfter. Aber das war schon schlimm, was ich da damals abspielte. Ja, aber kommen wir einfach mal für den Anfang zu den Veranstaltungen. Oh, ich habe noch eine Sache, bevor ihr abschaltet. Also ein Notruf sozusagen. Wenn es einen Hörer gibt, der in der Nähe von, wie heißt das, Friedrichshafen, sprich Eurobike, wohnt. Ich sag mal, ich nehme alles im Umkreis von 20 Kilometern, 25 Kilometern oder 30 Kilometern, irgendwie so. Und der hat eine Garage oder einen Wohnwagen oder auch ein anderes warmes Plätzchen, wo ich eine Nacht mein Ohr auf eine Matratze legen könnte. Vielleicht sogar noch mit jemand zusammen, also nicht kein Sexualpartner, sondern ein Arbeitskollege. Das steht alles noch nicht ganz fest und es steht auch nicht genau fest, wann es sein wird und ob es überhaupt sein wird. Aber wenn da jemand in der Gegend wohnt, der uns Obdach geben kann, oder mir Obdach geben kann. Also wenn dann, ne, also es geht um die Eurobike Übernachtung von Donnerstag auf Freitag oder Freitag auf Samstag. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern und es ist auch noch, also wir kommen auch sehr spät oder würden sehr spät kommen und würden sehr früh wieder fahren. Also man würde uns gar nicht sehen, man kann uns auch einen Schlüssel unter die, wie heißt es, unter die Fußmatte legen. Ne, also, und wenn wir dann kommen, auch nicht mehr groß Unterhaltung erwarten. Also wir sind dann 5,5 Stunden Auto gefahren nach dem Arbeitstag, müde und so. Aber das wäre ganz grandios. Vielleicht hat ja einer, wohnt da einer in der Nähe und sagt, ja, komm vorbei. Das wäre fantastisch. Ich müsste nur noch meinem Arbeitskollegen dann erklären, wo wir hinfahren. Dass wir bei wildfremden Menschen übernachten dürfen. Aber dann weiß der, dann wissen die auch mal, dass das hier Sinn macht. So. Es kann aber auch sein, dass ich gar keinen Urlaub kriege. Dann ist das eh hinfällig. Dann wäre es die Übernachtung von Freitag auf Samstag. Aber jetzt kommen wir zu dem, weswegen wir hier sind. Radsport.
Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben bei der vorletzten Etappe der Polen-Rundfahrt. Mhm. Stand noch eine Etappe zum Schluss aus und es war ja nach dieser vorletzten Etappe sehr, sehr eng im Kampf um das Gesamtklassement. Denn in Teuns, der hatte da noch 6 Sekunden Vorsprung vorm Lokalmatadoren Rafael Maika vom Team Bora-Hansgrohe. Und auf der letzten Etappe, die wirklich also extrem schwierig war, wir hatten ja schon über dieses Sägezahnprofil gesprochen, hat es der Dylan Teuns wirklich geschafft, obgleich er zwischendurch des Öfteren mal abgehängt war, diesen Vorsprung zu verteidigen, beziehungsweise die Rundfahrt am Ende zu gewinnen. Und ja, Rafael Maika, der hat es nicht geschafft, seine Heimatrundfahrt dann zu gewinnen.
2 Sekunden war, ist natürlich jetzt bei so einer Rundfahrt, die jetzt auch nicht gerade kurz ist, echt ärgerlich, kann man es mal vorsichtig sagen. Aber sie sind alle dann irgendwie gemeinsam mit einer Gruppe noch reingekommen. Ich gebe viel zu wenig mitbekommen von dieser Rundfahrt, die, nachdem was ich jetzt alles so gelesen habe, von dir gehört habe, mitbekommen habe, wirklich eine mittlerweile eine sehr, sehr etablierte Veranstaltung ist und jetzt
ja, also in
der Spannung auch ihren vielleicht gerade nicht den Wert bekommt, also nicht die Anerkennung bekommt, die sie eigentlich verdient hätte.
Ja, also man muss sagen, vor so 2-3 Jahren war das eigentlich so eine graue Maus unter den Rundfahrten, weil bedingt dadurch, dass man ganz oft mit der Rundfahrt ins Ausland gegangen ist. Also wir haben schon drüber gesprochen, dass es zum Beispiel mal in Südtirol Etappen gab bei der Polen-Rundfahrt, wo eigentlich niemand den Sinn dahinter gesehen hat und es waren wirklich ganz, ganz wenige Zuschauer, auch wirklich wahrscheinlich nur, ja, Hobby-Radfahrer, die da gerade im Urlaub waren an der Strecke. Und jetzt hat man gesehen, also es war in jedem Dorf so gefühlt fast der ganze Ort auf der Straße und ja, dadurch war es natürlich auch, hat es ganz andere Bilder geliefert und auch sportlich war es durch diese, sage ich jetzt mal, nicht Hochgebirgsetappen, sondern ja, so richtig schweren Mittelgebirgsetappen bis zum Schluss sehr spannend.
Und es ist, ich finde, dass durch so eine Herangehensweise an eine Tour, also an eine Rundfahrt, auch so der Halt innerhalb der, klingt jetzt hart aber oder blöd, aber der Halt in der Bevölkerung, die Rückendeckung für das Ganze, ne? Also klar interessiert mich als Pole vielleicht die Polen-Rundfahrt eher, wenn die hier von meiner Haustür rumfährt, als wenn die irgendwo in Südtirol rumfährt, ne? Genauso wie ich es ja, oder wie wir es uns wahrscheinlich für die Deutschlandtour nächstes Jahr wünschen, ne? Wenn, in welcher Form sie dann auch immer stattfinden wird.
Ja, das war vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, dass der Organisator dieser Rundfahrt, Czeslaw Lang, den man auch Cesare Lang nennt, sehr, sehr lange als Rennfahrer in Italien aktiv war und dadurch da er extrem gut vernetzt ist und da wahrscheinlich diesen Deal eingefädelt hatte, hat jetzt aber wahrscheinlich dann selbst gesehen, dass es letzten Endes, wie du schon gesagt hast, besser ist, wenn man mit der Rundfahrt komplett im eigenen Lande bleibt. Und wir haben es ja bei der Deutschlandtour in den letzten Austragungen in den Jahren 2006 bis 2008 auch immer wieder gesehen, dass die Rundfahrt ja in Österreich mit Bergankünften aufgewartet hat, was letzten Endes für mich persönlich jetzt auch relativ schade war, weil es gibt in Deutschland selbst, wenn auch vielleicht nicht die super hohen Pässe, aber genügend Material, um eine spannende Rundfahrt zu bauen.
Ja, man kann sich austoben. Und selbst wenn es, ich finde immer, wenn so eine Rundfahrt mal das Land verlässt, ja, dann ist das, also wir reden jetzt über diese einwöchigen Geschichten. Wir reden jetzt nicht über eine Tour de France oder eine Vuelta oder Giro d'Italia. Da finde ich, hat das nochmal was anderes. Ne? Weil wenn Da, wenn die 2 Tage im Ausland fahren, dann fahren die immer noch, das sind dann vielleicht maximal 10% der ganzen Geschichte. Aber bei so einer einwöchigen 10 Tage vielleicht auch Rundfahrt in einem Land, das genug Material in seiner Geografie, in seiner Topografie hat, ne, da kann man vielleicht mal, wenn man jetzt in den Alpen unterwegs ist, ne, dann verlässt man mal vielleicht deutschen Boden und nach dem Start und landet dann wieder die Zielankunft auf deutschem Boden oder so. Oder so eine Geschichte. Ne, oder eine Zielanfahrt in Österreich irgendwo, wenn man meint, man muss es in den Alpen einbauen. Okay, aber so der Grundtenor sollte dann irgendwie, das heißt ja nicht umsonst.
Ja, aber die Ausrede kann man ja auch nicht gelten lassen, dass man zum Beispiel keine, also sag ich jetzt mal, so richtig schwere Bergankünfte in Deutschland machen könnte. Also es gibt auch in den deutschen Alpen, die Hobbyfahrer werden es sehr gut wissen, aus Süddeutschland genügend schwere, sage ich mal jetzt Sackgassen zum Beispiel, wo man hochfahren könnte und dort eine Bergankunft machen könnte. Das hatte damals eher ja sponsorentechnische Gründe mit der Region Sölden.
Mhm. Ja, oder auch man kann im Schwarzwald den Kandel einfach mal hochfahren, ne, rund um Frankfurt den Feldberg. Also es gibt ich denke, man kann da mehr als genug Bergankünfte auch sich irgendwie zurechtbasteln. Ne? Also das sind dann halt keine, das ist dann kein Mont Ventoux oder kein Alpe d'Huez, aber immer noch etwas, was genug fordernd sein kann. Und es klingt blöd, aber auch bei der Tour ist es so, die Fahrer machen die Schwierigkeit der Etappe aus und man kann auch einen Kandel auf Krawall hochfahren, denke ich.
Man könnte auch das Nebelhorn einbauen, aber das will niemand hochfahren.
Beschreib mal die Topografie des Nebelhorns. Sagt mir jetzt, also klar, den Namen schon, aber ich kenne die Strecke jetzt nicht.
Ja, der Berg spielt in einer Liga mit dem Angliru und dem Zoncolan.
Ah, okay. Aber hat man den nicht sogar mal bei irgendeiner Rundfahrt eingebaut?
Ich glaube, da ist noch nie ein Radrennen hochgegangen, aber oben gäbe es, glaube ich, genügend Platz, um sozusagen diesen Tross dort unterzubringen. Also ich habe schon mal versucht, diesen Berg zu bezwingen, bin aber dran gescheitert.
Und wenn du dran scheiterst, also ich sage jetzt nicht, dass du Nebelhorn, Radrennen, guck mal, also Radsportfockel. Nee. Oberstdorf in der Nähe. Ja, dann hätten wir noch was, ne? Also hier, Deutschland deine Tour. Ich kenne, also da gibt es ja auch im erweiterten Social-Media-Kreisen Menschen, ne, die hier vielleicht zuhören. Gib das mal weiter. Wir hätten einen Vorschlag. Wir würden uns auch bereit erklären, Namenssponsor für die Etappe zu sein. Also man kann unseren Namen dafür benutzen und dann
so. Die Velo Home Deutschland Tour Etappe.
Ja, genau. So stelle ich mir das vor. So möchte ich das. So hätte ich das gerne. Nee, oder wie soll man sagen? Gibt es das nicht auch immer so den Berg, sowas wie Klimakopie?
Klimakopie.
Das wäre nicht schön. Das finde ich mal angebracht. Das wäre ein Spaß. Ne, und dann sollen die anderen Fahrradpodcasts auch noch irgendwie sowas bekommen. Ne? Also hier Antritt bekommt dann, keine Ahnung, die machen das Sprintertrikot und das Fahrradio ist, glaube ich, dann so vielleicht der kämpferischste Fahrer. Und Regines Radsalon, die soll dann, was soll die machen? Die Punktewertung. Würde mir schon gefallen. Das finde ich schon nett. Naja, aber jetzt schweifen wir sehr, sehr ab. Also bei der Vuelta, Tour de Pologne. Ein Name, der mir immer noch schwer von den Lippen kommt, damit sozusagen das Endergebnis. Und dann hatten wir noch, da haben wir sogar bei der Arbeit drüber gesprochen, das berühmte Ping-Pong-Rennen, was jetzt auf dem ersten und zweiten Blick etwas komisch klingt, aber ja.
Dahinter verbirgt sich eigentlich von früher die Eneco-Tour oder für die älteren Hörer die frühere Benelux-Rundfahrt, also wo man durch dieses Dreiländereck fährt. Sozusagen hat man da in diesem Jahr auch wieder jeden Tag eigentlich ein anderes Thema, sage ich jetzt mal, gehabt. Also einen Tag beispielsweise, vorletzten Tag hatte man das Thema Lüttich-Bastogne-Lüttich und am letzten Tag das Thema Flandern-Rundfahrt. Und man war auch zum Beispiel in den niederländischen Ardennen, also es war auch eine Etappe, die so ein bisschen Amstel Gold Race mäßig war.
Mhm. Wie immer auch, also das mit den Themen ist ja jetzt so, dass es so benannt wurde, glaube ich, neu. Also das kann ich mich nicht erinnern, dass das früher auch so war, aber wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr alte und etablierte Veranstaltung und mit Tom Dumoulin am Ende dann auch ein relativ eindeutiger Heimsieg.
Ja, was heißt eindeutig? Also es war ja recht eng. Die entscheidende Etappe war eigentlich die vorletzte.
Ja.
Um die anderen mal so ein bisschen auszuklammern, weil bis dahin sah es eigentlich so aus, als dass zum Beispiel, ich hätte es einem Peter Sagan zugetraut, die Rundfahrt zu gewinnen, aber der hatte halt einfach mal wieder Pech und hatte in einem entscheidenden Moment einen Vorderraddefekt und vorne war halt in dem Moment just die Post abgegangen. Es war eine Gruppe weg, unter anderem mit Tom Dumoulin und Tim Wellens, die sich nochmal absetzen konnten von der Verfolgergruppe um Greg van Avermaet. Ja, und Peter Sagan, der war dann hinten auf sich alleine gestellt und ja, man hat auch während des ganzen Rennens Peter Sagan dann mehr mit der Kamera rumspielen sehen, als dass man ihn hat fahren sehen, weil er einfach sowas von verärgert war darüber. Es hat auch denn, das Problem war, dass auf diesen schmalen Straßen die ganzen Materialwagen natürlich dementsprechend zurückgebunden waren und er dann lange auf sein Vorderrad warten musste. Aber auf dieser Etappe, Tim Wellens, Tom Dumoulin vorne weg und es war wohl so, es wurde zumindest am TV so kommuniziert, dass Tom Dumoulin dem Tim Wellens versprochen hatte, dass er die Etappe gewinnen darf. Dafür übernimmt er das Führungstrikot. War natürlich ein riskantes Spiel, weil es Zeitbonifikationen gab und natürlich Tim Wellens eine bessere Zeitbonifikation als Tom Dumoulin. Dann als zweiter auf der letzten Etappe wurde es deshalb nochmal richtig eng.
Hat er auch, hat er gesagt, nicht nur hier, du darfst die Etappe gewinnen, sondern ich übernehme auch noch deine Geldstrafe? War das, stand das auch zur Debatte?
Welche Geldstrafe?
War es nicht Tim Wellens, der die Geldstrafe zahlen musste wegen der
Geldstrafe? Nein, das war Lars Boom.
Oh, dann habe ich was verwechselt. Entschuldigung, ich ziehe alles zum Worte, das Gegenteil.
Der
Gag war aber sonst, wäre der sonst gut gewesen, oder?
Ja, sonst. Das wäre was gewesen. Also zum Hintergrund dazu, ja. Tom, Lars Boom, der hat die fünfte Etappe auf dem Tom Dumoulin Bike Park gewonnen und hat sich da abgesetzt und ja, hat dann seinem Frust, sage ich jetzt mal, über seine Nicht-Nominierung für die Spanien-Rundfahrt, dem hat er da einfach freien Lauf gelassen und hat dann diese berühmte Geste gemacht und also seinen Augen konnte man ablesen, wie gut er auf sein Team zu sprechen ist.
Da ist da das, wie sagt man so schön, das Tischtuch jetzt zerschnitten? Also das war auf jeden Fall, der war richtig sickig. Also um das wieder zu kitten, müssen echt, also da muss man sich wirklich zusammensetzen oder erstmal ein bisschen Luft rauslassen aus der Nummer.
Ja, aber gut, es wurde letztens, also na, es war, ist dann immer die Frage, ob sowas denn nötig ist, ihn dann noch mit irgendwie 300 Schweizer Franken Geldstrafe zu belegen.
Naja, aber das ist ja nicht vom Team, ne? Das ist ja dann von der UCI wegen irgendwie, ne, Erregung öffentlichen Ärgernisses, sagen wir es mal so.
Ja, aber es gab ja schon andere Jubelszenen, also wo man hätte eher über eine Geldstrafe diskutieren können.
Ich finde diese Geste, die auch ein bisschen Emotionen im Sport mit sich bringt, deutlich angenehmer als den Pistolero eines gewissen, nun ja. Schöne Randnotiz und also ich bin gespannt, ob er nächstes Jahr, also er wird deswegen ja nicht rausfliegen, ne? Aber das da muss man wieder was kitten, glaube ich. Also er wird nicht, also er muss Bianchi schon sehr, sehr mögen, damit er auf diesen Rädern nächstes Jahr weiterfahren wird, muss man so, so argumentieren.
Ja, aber dann kommen wir zu der entscheidenden letzten Etappe von Essen nach Gerardsbergen. Und ja, es ging da ein paar Mal die Mühle de Grammont, also die Mauer von Gerardsbergen hoch und auch weitere Anstiege, die man sonst aus der Flandern-Rundfahrt kennt, waren da auf dem Programm. Ja, und zwischendrin an diesen Überfahrten an der Mauer von Gerardsbergen hat sich da einiges getan. Peter Sagan hat es da ein paar Mal probiert und war auch zwischenzeitlich mal mit Tim Wellens weggefahren, aber Tom Dumoulin hatte dann das Glück, dass er noch einen Mannschaftshelfer hatte, der ihm da aus der Patsche geholfen hat. Ja, und am Ende hat man gesehen, dass Tim Wellens da ein bisschen früh schon seine Körner so ein bisschen verschossen hatte. Und letzten Endes Jasper Stuyven, der ist dann ein paar Kilometer vom Ziel aus dieser Favoritengruppe rausgefahren, konnte einen kleinen Vorsprung vor Philippe Gilbert ins Ziel retten. Dritter dann Tom Dumoulin, der damit sogar noch eine Zeitbonifikation bekommen hat. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, eine Besonderheit bei dieser Rundfahrt ist, dass es den sogenannten goldenen Kilometer gibt. Das heißt, es gibt sozusagen drei Zwischensprints innerhalb eines Kilometers und jeweils werden diese mit Zeitbonifikationen prämiert. Und bei diesem goldenen Kilometer hatte sich Tom Dumoulin vorher schon eine dieser Zeitbonifikationen gesichert. Tim Wellens war da leer ausgegangen. Und ja, somit am Ende im Klassement dann mit 17 Sekunden für diese kurze Rundfahrt dann doch eine recht eindeutige Sache.
Sagan hat sich hinterher auch so ein bisschen beschwert, ist das das richtige Wort, aber dass niemand mit ihm mitgearbeitet hat und er so ein bisschen auf sich allein gestellt hat. So konnte man hinterher hören auch.
Ja, also wenn man die Etappen gesehen hat, dann war es auch schon immer so ein bisschen der Eindruck, alle fahren gegen Peter Sagan. Keiner will mit Peter Sagan fahren, weil natürlich alle genau wissen, Peter Sagan ist hier, obgleich es so eine richtig hügelige Etappe gab, ist der Favorit auf die Gesamtwertung. Und wenn wir mit dem zusammenarbeiten, dann ja, haben wir wahrscheinlich keine Chance, das Ding zu gewinnen. Ist so ein bisschen gewesen wie früher bei der Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix, als alle gegen Fabian Cancellara gefahren sind. Also diesen Status hat eigentlich mittlerweile schon ein Peter Sagan im Feld.
Hat er sich selber zuzuschreiben. Kann man, wenn man es so sagen will, ne, selber schuld. Also gewinn nicht so viel, dann fährt man auch wieder mit dir. Aber ist eine Situation, wie du sagst, ne, ein Cancellara, ein Tom Boonen haben in dieser Situation auch gesteckt. Und es ist ja auch, ich will nicht sagen, es ist ein Ritterschlag, aber das willst du machen, ne? Also,
ja, gut, da kannst du nur eine stärkere Mannschaft an deiner Seite haben. Und die Mannschaft Bora Hansgrohe ist in diesem Jahr halt noch nicht so weit bei den Klassikern, um ja, ein Team auf dem Niveau einer Quickstep-Mannschaft oder des Teams Drexel-Segafredo zu stellen.
Ja, aber mag ja noch kommen. Also das will man ja gar nicht ausschließen.
Nee, da kommen wir ja nachher noch bei den Transfers dazu. Da hat sich ja jetzt auch schon in diesem Team einiges getan.
Mhm. Ja, also Tom Dumoulin am Ende der Gewinner. Und damit hätten wir dann eigentlich, um es genau zu sein, genau zu nehmen, jetzt auch schon diese zwei entscheidenden großen Rennen abgeschlossen. Und können dann zu den von dir jetzt gerade schon beschriebenen Transfers kommen?
Ja, fangen wir vielleicht gleich mit der Mannschaft
Bora Hansgrohe
an, die drei recht prominente Neuzugänge zu verkünden haben. Zum einen für die Klassiker, was wir gerade angesprochen haben, Daniel Oss verpflichtet, wirklich ganz hervorragender Helfer, der Peter Sagan da auch bei der Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix wirklich par excellence zur Seite stehen wird können. Und ja, neben Markus Burkhardt, sage ich jetzt mal, wird es dann eigentlich so der beste Helfer für ihn bei den Klassikern sein.
Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Ja, die anderen beiden Neuzugänge, Davide Formolo und Peter Kenyek. Formolo ist, ja, hat in diesem Jahr unter anderem beim Giro d'Italia ums weiße Trikot gekämpft und ist eines der hoffnungsvollsten italienischen Rundfahrtentalente. Und da steckt vielleicht der Plan dahinter, da jemanden aufzubauen, unter anderem auch, denke ich, aus Sponsorensicht für den italienischen Markt, weil Bora natürlich, ja, die sind in Deutschland jetzt, sage ich mal, schon recht bekannt mit ihren Dunstabzugshauben, aber in Italien, denke ich, wird da der Markt, werden die auf dem Markt noch nicht so präsent sein.
Mhm. Also und der dritte, hätte es jetzt genauso übertragen, also im Prinzip übertragen, Peter, wie spricht man das aus, Kenyek. Engländer, oder?
Ja, ich glaube, es ist ein Schotte.
Ist er nicht von Isle of Man auch?
Da fragst du mich was. Also da müsste ich jetzt nachschauen, ob er jetzt, welche Nation der Briten er hat.
Aber war er nicht auch schon, also kam, schnell schauen, ich habe Angst, dass ich mich gerade komplett vertue, doch vom Team Sky war auch mal britischer Meister, glaube ich, ne?
Genau, ja. Also
Österreich-Rundfahrt,
gestandener Domestike des Teams Skys und ist natürlich jetzt ein Mann, der die Rundfahrtenfahrerfraktion da doch gut ergänzen kann beim Team Bora Hansgrohe um Rafael Majka, Emanuel Buchmann und die anderen.
Ja, also ne, und wie du schon sagst, gestandener Mann, geboren in Douglas, Isle of Man. Manchmal funktioniert auch mein Hirn noch. Vielleicht liegt es aber auch in meiner Britannien-Affinität, dass ich mir das, irgendwann hatte ich mir das mal gemerkt, oder ich muss, glaube ich, zu meiner Schande gestehen, es gab mal von diesem englischen Bekleidungslabel, was jetzt zu Walmart gehört, ein Feature über ihn und sein Training und seine Kleidung und da waren, glaube ich, Bilder von der Isle of Man, wo er quasi lebt oder groß geworden ist. Deswegen hatte ich
das. Ja, aber es ist schon irgendwo überraschend, dass der Fahrer jetzt das Team Sky verlässt.
Hat mich auch, richtig verstanden, klingt blöd, aber im ersten Moment habe ich auch gedacht, komisch, aber vielleicht bekommt er, also ich gucke gerade mal, was er 2017, ne, also er ist jetzt bis dieses Jahr, also er hat jetzt auch keinen kleinen Rennkalender gehabt, ne, dass man jetzt sagen würde, okay, die lassen den nicht irgendwie überall mitfahren, ne?
Nein, aber die Rolle, denke ich, bei Bora wird ungefähr die gleiche sein wie jetzt beim Team Sky. Kann mir nur vorstellen, dass wahrscheinlich das Team Bora sagt, wir bezahlen dir ein bisschen mehr Geld als beim Team Sky. Ja, und wir haben ein spannendes neues Projekt und da möchte er dann doch vielleicht dabei sein für ein besseres Salär.
Ja, und er war jetzt auch 7 Jahre da, ne? Also nach so 7 Jahren dann mal irgendwie was wechseln ist wahrscheinlich auch nicht.
Ja, aber beim Team Sky muss man sagen, die haben jetzt noch keinen so richtig, sage ich jetzt mal, adäquaten Ersatz für die Fahrer Kenyek und Nieve verpflichtet. Und Mikel Landa wird das Team ja auch verlassen. Gut, es wäre wahrscheinlich immer noch die stärkste Mannschaft in Sachen Berge. Aber das Team Sky hat natürlich irgendwo den Anspruch, nicht nur gut zu sein, sondern auch das gesamte Peloton zu dominieren. Und da müsste man dann doch noch den einen oder anderen Kracher holen.
Und auch wenn das jetzt, natürlich ist die Dauphiné, Kriterium de Dauphiné jetzt ein Vorbereitungsrennen, ne? Aber da hat er auch die Etappe nach Alpe d'Huez gewonnen dieses Jahr. Also ne, es ist auch kein schlechter Bergfahrer im Grunde genommen.
Ja, als sie über den Col de Sarenda hochgefahren sind.
Ja, also ne. Und
er ist ja auch klein und wendig und nicht so schwer und von daher hat er gute Voraussetzungen, da gut hoch.
Auf der Einlaufmann sind ja alle klein, weil der Wind so stark ist. Das ist ja, das weiß man ja. Der Isle of Manor ist klein. Ja, also ein, das war für mich jetzt so bis jetzt, ich will nicht sagen, die größte Überraschung, aber so, da habe ich so, okay.
Ja, aber für mich auch überraschend, dass Davide Formolo zum Team Bora wechselt, weil der war unter anderem die ganze Zeit beim Team Bahrain im Gespräch, was eigentlich für ihn der sinnvollere Transfer gewesen wäre, weil dort hätte er jetzt noch 1-2 Jahre, sagen wir, er ist jetzt 24, glaube ich, im Schatten eines Vincenzo Nibali agieren können und da noch so ein bisschen eine Lehre machen können, um dann selbst irgendwann den Giro d'Italia als Kapitän zu bestreiten. So wird er jetzt bei Bora wahrscheinlich ins kalte Wasser geschmissen und bekommt dann doch ein bisschen mehr Druck dort.
Ja, aber vielleicht ist es ja auch genau das, was er braucht. Also ne, er wird da wahrscheinlich schon wissen, was er tut. Manches, der Menschen Deita.
Ja, der fuhr ja früher schon für dieses Team und ist jetzt dahin zurückgewechselt nach seinem Ausflug zum Team Lampre, / zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es ist ja dann doch schon ein bisschen überraschend, dass der jetzt diese Mannschaft da wieder verlässt. Das zeigt schon, dass man in dieser Mannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ganz andere Pläne hat und ganz anderen Dimensionen denkt, weil manches, das ist jemand, ja, ich will da jetzt nicht vorweggreifen oder irgendwie seine Entwicklung schmälern, aber der bei der Tour de France im Bereich der Plätze 5 bis 10 irgendwo rangiert und das auch noch 1-2 Jahre wahrscheinlich so tun wird, wenn er nicht plötzlich explodiert. Aber man denkt da schon, denke ich, in anderen Dimensionen, dass man eine große Landesrundfahrt gewinnen will.
Mhm. Ja, also sehr, sehr, auch da, naja, Galapon, oh Gott, ich kann wirklich nicht mehr sprechen heute, Agir Désert.
Ja, der wechselt vom Team Lotto-Soudal weg zu der Mannschaft Agir Désert, gut, wechselt zurück in französisches Team, ich glaube, der war da früher auch schon mal. Und ja, das ist natürlich ein weiterer starker Fahrer an der Seite von Romain Bardet im Hinblick auf die nächste Tour de France sicherlich ein sinnvoller Transfer.
Ja, also die wollen aufrüsten. Er war, lieber Agir Désert, war er noch nicht. Cofidis war er und Aubert. Aubert? Das ist ein kleines Kontinentalteam, ne?
Ja, gut, da gab es neulich auch, glaube ich, dieses Team Aubert wieder eine kleine Eskapade mit bei der Tour de l'Ain mit Nasser Bouhanni, der dort einen Fahrer des Teams Aubert also relativ heftig weggecheckt hat und dann dieser Fahrer des Teams Aubert landete jedenfalls schlussendlich in der Bande und Nasser Bouhanni kam ohne Strafe davon.
Von welchem Team hat er noch nicht jemanden weggecheckt? Das wäre so das andere Spiel. Welches Team hat keinen Fahrer, der von Nasser Bouhanni weggecheckt wurde? Es werden nicht viele sein, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also Tony Galopin dann zu Agir Désert. Was haben wir noch? Wen haben wir denn noch hier? Nochmal Bahrain hat zugeschlagen mit Gorka Izagirre.
Ja, Gorka Izagirre, nachdem sie schon den Bruder Jon Izagirre.
Ich dachte mir nämlich schon, irgendwie kam mir die Meldung noch bekannt.
Verpflichtet haben vor der letzten Saison, der aber leider Also der ist dieses Jahr in die Tour de France als Kapitän dieser Mannschaft gegangen, ist aber auch wie Alejandro Valverde im ersten Zeitfahren schwer gestürzt und fällt auch noch für den Rest der Saison wohl aus. Und ja, sein Bruder hat ähnliche Qualitäten, ist jetzt vielleicht bei einer dreiwöchigen Rundfahrt nicht mit der Resistenz, mit der Zähigkeit versehen, um dort ganz vorne mitzufahren. Aber man hat schon bei Movistar bewiesen, dass er ein sehr guter Helfer in den Bergen ist und auch dort soll er beim Team Bahrain dann arbeiten.
Ja, also dementsprechend auch ein Transfer, der durchaus seine Berechtigung hat und seinen Sinn macht. Wo wir noch so bei, wie soll man sagen, ich würde es jetzt mal unter Transfers auch verbuchen, obwohl es eigentlich eine Jubel, wie soll man, eine Jubelmeldung ist. Ja, ich habe einmal kurz meine Kleider vom Leib gerissen, habe durch die Wohnung getanzt, habe geschrien und mich gefreut, obwohl es ja eigentlich nur die Bestätigung von dessen war, was wir alle ja schon seit Wochen uns gedacht haben. Alberto Contador, das Lokalmaskottchen der spanischen Fleischerinnung, möchte, nachdem er noch einmal die Vuelta gefahren ist, sein Fahrrad an den Nagel hängen und möchte damit aufhören, Fahrrad zu fahren. Und was soll man sagen? Ich kann ja attestieren, dass er eine sehr lange, auch in Teilen sehr erfolgreiche Karriere hatte. Ich kann ihm attestieren, dass er so manches Rennen belebt hat. Aber ich bin trotzdem, werde ich nicht mehr sein Freund. Vielleicht, wenn er irgendwie im nächsten Leben etwas oder in seinem Rentnerdasein etwas wirklich Schönes macht, was ich bewundere. Es gibt ja Ex-Profis, die machen Radsport-Podcast, ne, die ganz gut ankommen. Es gibt,
na gut, da hat er jetzt schon dieses Team, diese Fundación Contador, also wo er selbst junge Fahrer ausbildet und.
Ja, das ist etwas, da ziehe ich meinen Hut vor. Das ist etwas.
Um die kümmert und da wird man vielleicht in den nächsten Jahren auch noch den einen oder anderen auf der ganz großen Bühne sehen aus diesem jungen Team.
Ja, das ist etwas, da kann ich sagen, okay. Lass das mit den Steaks. Ne? Auch damals die Geschichte vom Strand weg, den Giro gewinnen. Kann man auch mit einem Fragezeichen versehen, was damals gelaufen ist. Ne? Was sind so die Sachen, die ich noch im Hinterkopf habe? Es gibt mit Sicherheit noch die ein oder andere Anekdote. Ach, die Geschichte hier mit, ich habe es wirklich nicht gesehen, dass dem armen Herrn Schleck seine Kette runtergefallen ist und habe deswegen attackiert und habe dann später abends bei Video ein Video nochmal aufgenommen, notgedrungen, weil alle auf mich eingeprügelt haben. Allein diese drei Geschichten, die mir sofort einfallen. Aber Schwamm drüber, ja, der Mann,
die ja, aber gut, jetzt mal unabhängig davon, was jetzt noch bei der Spanien-Rundfahrt passiert. Was soll er sonst machen? Also für ihn zählen eigentlich nur, wenn du die drei großen Landesrundfahrten als einer der wenigen gewonnen hast, dann zählt für dich eigentlich nur noch der Sieg bei der Tour de France oder im ganz großen Rennen. Das hat er gesehen, das kann er jetzt zumindest bei der Tour de France in der Form nicht mehr erreichen und ja gut, er wird trotzdem als von den Erfolgen her als der beste Rundfahrtenfahrer seiner Generation in die Geschichte eingehen.
Ja, das glaube ich auch. Also diese, ich sag mal, die Anfang 2000, so um die 2000er, Mitte 2000er, so zwischen 2000, was soll man sagen, zwischen 2008 und 2014 vielleicht, 2015, da war er schon mit der bestimmende Fahrer, das muss man sagen. Also alleine,
ja, aber man muss sich ja nur mal das Palmares von ihm anschauen. Also es ist vielleicht jetzt nicht die Anzahl der Siege und die Vielseitigkeit,
aber die Beständigkeit,
beispielsweise ein Alejandro Valverde hat, aber die Qualität dieser Siege ist enorm hoch.
Ja, und auch, wie gesagt, ne, also er hat, sagen wir mal so, zwischen 2000, wenn man jetzt nur die Spanien-Rundfahrt und die Tour de France betrachtet, hat er 2007 die Tour de France, 2008 die Vuelta und 2009 die Tour de France, 2010 hat er mal nichts gemacht, war er gesperrt, 2011 hat er nichts gemacht, aber dann hat er wieder 2012, 2014, 2015, 2016, also er ist einfach ein sehr beständiger Grand Tour-Fahrer.
Und er ist einer der ganz wenigen Fahrer, also seit dieser neuen Zeit, ich weiß gar nicht, ob es einen anderen gab, weil früher fand die Vuelta ja noch im Frühjahr statt, ist, glaube ich, der einzige sogar, der das Double aus Giro und Vuelta geschafft hat.
Ja, kann ich mir gut, also würde mir jetzt spontan keiner einfallen. Ne, aber wobei ich das vielleicht sogar noch, also ohne jetzt mich aus dem Fenster lehnen zu wollen, ne, aber ich kann mir noch vorstellen, dass wenn man das die Saison gezielt angeht und gezielt darauf hinarbeitet, Giro und Vuelta, stelle ich mir das fast einfacher vor als ein Giro und Tour oder noch schlimmer Tour und Vuelta.
Ja, natürlich. Also du hast ja viel mehr Zwischenzeit dazwischen. Also es gab schon ein paar Fahrer, die das mal angepeilt haben und die auch ganz nah dran waren. Nibali beispielsweise 2013, der dann nur von Chris Horner bei der Vuelta überflügelt wurde. Ja, und von daher ist das schon im Bereich des Möglichen.
Jetzt hast du mich überrumpelt, ich war am Trinken. Das war aber auch, glaube ich, war das nicht das Jahr, wo er bei der Tour de France ausgestiegen ist, verletzungsbedingt? Nee, was nicht? Dann vertue ich mich.
Nee.
Wann war das? 2014, oder?
2013, also das, was ich als Contador das geschafft hat.
Ja, es war 2008. Das war ganz lange.
Genau. Ja.
Ja, ganz, ganz lange, ja. Okay. Also, was ich ihm wünsche, ist einfach ein schönes Abschiedsrennen, eine schöne Abschiedsveranstaltung. Das wünsche ich ihm wirklich von ganzem Herzen, ne? Dass so.
Ja, man hat ja jetzt auch schon gesehen, also um jetzt zur Vuelta überzuleiten, der
Ja, warte, hatten wir nicht noch eine
Veranstalter.
Meldung unter Gossip hier, unter Diverses? Den Giro, das müssen wir noch kurz.
Ja, genau, also da können wir jetzt auch nochmal drüber diskutieren. Also es ist jetzt offiziell, was wir schon vermutet hatten, der Giro d'Italia im nächsten Jahr wird in Jerusalem, in Israel starten.
Etappe nach
Und
Tel Aviv hoch, dann ein Mannschaftszeitfahren an der Klagemauer links lang und jeder nur ein Kreuz.
ja, und die Bergwertung auf dem Tempelberg,
Ja,
genau.
genau. So macht das alles Sinn. Und die Berge von der Berg von Sinai da hinten noch rum. Und am Toten Meer ist hinterher, da kann man sich ausschwimmen. Also ich habe mit einem Ex-Profi gesprochen, der meinte, naja, was will man machen, wenn sie zahlen? Also es ist wahrscheinlich eine.
Also viele sehen erstmal nur das Geld dahinter, aber es ist natürlich auch wieder von Mauro Venni, dem Organisator des Giro d'Italia, recht clever gemacht. Man kann wieder eine Geschichte erzählen. Ich glaube, im nächsten Jahr ist irgendein Jubiläum zum Bestehen des Staates Israel. Und man hat ja auch Italien und Israel eine gemeinsame Geschichte in radsportlicher Hinsicht beispielsweise. Gibt es ja da das Vermächtnis eines Gino Bartali beispielsweise, der als Gerechter unter den Völkern auch in Israel erklärt wurde, aufgrund der Taten, die er da während des Zweiten Weltkriegs vollbracht hat. Und von daher hat man da eine wunderbare Geschichte, die man da spielen kann und erzählen kann. Und ich glaube, die ersten drei Etappen sollen jetzt in Israel stattfinden. Dann will man wohl übersetzen nach Sizilien. Da gibt es jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass dann wieder der Ätna auf dem Programm steht. Ja, und dann dritte Woche in Norditalien gibt es auch schon diverse Gerüchte. Unter anderem soll der Zonkolan dabei sein und vielleicht auch das am Schlusswochenende dann, das soll in der Nähe im Piemont stattfinden, über den Colle delle Finestre.
Klingt alles sehr interessant. Also ich bin gespannt, wenn man die ersten drei Etappen fährt, dann würde ich mir wünschen, dass man vielleicht mal wieder dazu übergeht, auch eine Grand Tour an einem Freitag zu starten, Freitagabend. Weil dann hätte man den Freitag, Samstag, Sonntag,
Ja,
Montag,
hat man
Ruhetag.
doch in diesem Jahr beim Giro gemacht. Also da
Ja,
gab es ja drei Ruhetage und deshalb ist man ja schon Freitag gestartet.
genau. Also dass man das wiederholt dann sozusagen. Wusste nicht, hat es nicht mehr so ganz am Schirm, dass es dieses Jahr auch so war. Aber das würde ich dann in so einem Fall dann mir zumindest für die Fahrer wünschen, dass diese ganzen Transfergeschichten, also Transfer im Sinne von Überfahrt, sich doch in Grenzen halten und es nicht zu anstrengen. Weil ich kann mir gut vorstellen, mit dem ganzen Tross, da irgendwie von Jerusalem, alle wahrscheinlich auf irgendwelche Fähren und dann rüber nach Italien und die Fahrer noch mit dem Flugzeug. Das ist wahrscheinlich logistisch auch kein Zuckerschlecken, den ich haben möchte. Aber das noch ganz dazu, dass er jetzt bestätigt wurde, was wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon vermutet haben. Du wolltest überleiten zur Vuelta.
Genau,
Ein
von
Gedanken
Alberto
zum.
Contador zur Vuelta. Also die
Genau.
Organisation hat ihm da jetzt auch die Ehre erwiesen, dass er in diesem Jahr mit der Startnummer 1 an den Start gehen darf bei der Vuelta, die ja am kommenden Samstag im französischen Nîmes beginnt. Ja, Nîmes vor allem für seine berühmte Arena, für sein Amphitheater bekannt.
Ach,
Und
wo man so herzauberst manchmal so völlig unerwartet. Du bist noch so
ja,
wie ein
also
Angermann war das doch, oder? Der die Geschichten erzählte. Der Angermann
vor,
ist
also
dein Mann ist. Thomas Goldmann, guten Abend.
vor ein paar Jahren war ja auch, also ich glaube vor 2 Jahren oder so, war Tour de France Etappenziel auch zuletzt Nîmes. Und in diesem Jahr, von daher hat man das noch so im Hinterkopf, in diesem Jahr startet das Ganze dort, die Spanien-Rundfahrt, mit einem Mannschaftszeitfahren über 13,7 Kilometer.
Hoffentlich nicht wieder so am Strand entlang, ne? Über.
Nein, das war in Marbella. Also
Ja.
ich kenne ja auch den Strand in Marbella und von daher eigentlich völlig unverständlich, ja, warum man da auf dieser Strandpromenade lang gefahren ist und nicht auf der Straße.
Was haben wir mit dem Kopf? Ach, fällt mir gerade ein, gehört jetzt gar nicht in diesen Part der Sendung, aber ich weiß auch nicht, ich habe noch das Bild vor Augen. Christian Knees hat ja auch verlängert, ne? Noch 2 weitere Jahre im Team Sky. Nur mal so am Rande, fiel es mir gerade ein.
Genau, ja, die Meldung gab es auch noch.
Also einfach nur, damit wir es erwähnt haben. Ja, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen auf die ersten Etappen. Also vielleicht erstmal grundsätzlich, es ist ja
nicht. Sollen wir erstmal die Strecke machen, ja?
Ja, können wir. Also mir ist schon.
Also ich selbst habe mir 2, 4, 6 Etappen herausgeschrieben, auf der die Vuelta eigentlich im Prinzip entschieden werden sollten.
Darf ich raten? Also es gibt. Darf ich raten?
Ja.
Ich tippe, dass du, ich fange von hinten an. Mhm. Etappe 20.
Ja.
Natürlich. Dann die Etappe. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Zeitfahren mitgerechnet hast.
Ja.
Hast du mitgerechnet? Ja, dann genau. Natürlich Etappe 16.
Mhm.
20, 16. Dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Wie viele Etappen hast du rausgesucht?
6.
6. Dann ja. Wahrscheinlich die Kombination 14, 15.
Genau.
Etappe 11.
Genau, und eine fehlt noch.
Ja, das ist schwer. Ich tippe entweder auf Etappe Nummer 17.
Genau.
Ach, ey, da muss ich mir jetzt aber selber auf die Schulter klopfen.
Ja, also es sind im Prinzip, um jetzt es mal aufzulösen, die richtig schwierigen Etappen, um es herauszunehmen, Etappe 11 nach Cala de Alto. Also es geht hoch auf 2100 Meter und es sind 2 richtig schwierige Berge zum Schluss. Etappe 14 in die Sierra de la Pandera und wir wissen ja noch aus dem Jahr 2006, werden sich vielleicht manche nicht so gerne dran erinnern, als Alexander Vinokurov die Vuelta gewonnen hat. Damals auch das Ziel in der Sierra de la Pandera. Und da hat er eigentlich zum entscheidenden Schlag damals ausgeholt. Und es könnte in diesem Jahr wieder so sein, dass sich da einer der Favoriten ins rote Trikot einkleiden lässt und das übernimmt. Etappe 15, Hoya de la Mora.
Eine ganz, darf ich da kurz? Eine wirklich, also, das ist so eine Etappe, die ich habe mir vorher die Profile so überflogen, muss ich sagen. Und das ist eine Etappe, die mir aus 2 Gründen direkt ins Auge gefallen ist. Zum einen, ein sehr, wie soll man sagen, wie nennt man das heutzutage, ein sehr animiertes Profil oder ein sehr, wie auch immer. Anfang, also eine sehr kurze Etappe mit 129 Kilometern nur.
Welche meinst du jetzt? Welche meinst du jetzt?
Die 15.
15, ja, richtig, genau.
Eine sehr kurze Etappe. Am Anfang, so die ersten 20, 25 Kilometer, kann man als Einrollen schon fast bezeichnen. Mhm. Und ab dann geht es leicht bergauf für die nächsten 20, 30, 40. Und dann ein sehr schwerer Anstieg und einen Anstieg, den ich noch nicht mal mit dem Auto hochfahren möchte. Zumindest nicht mit meinem.
Ja, das Problem ist, dass also dieser Anstieg nach Hoya de la Mora, respektive ist es eigentlich der Anstieg zum Pico del Veleta, der geht nicht nur bis 2500, sondern der geht theoretisch bis 3300 und oben könnte man eigentlich, glaube ich, mit manchen Autos gar nicht mehr fahren, weil die Höhenluft nicht vertragen würden.
Ja, mir reicht das auch bis zu diesen 2,5 hoch. Also,
ja, also ich bin also die Anstiege dieser Etappe schon mal selbst gefahren.
Ach, ja dann.
Und für mich eigentlich der Königsanstieg dieser Etappe eigentlich nicht der Hoch nach Hoya de la Mora, sondern der Alto de Hazayanas.
Okay.
Es ist also für mich nach dem Zoncolan bislang der schwierigste Anstieg, den ich eigentlich je gefahren bin, weil es sind vielleicht jetzt nur irgendwie 8 oder 7 Kilometer, aber es ist so unheimlich steil und ganz großer Faktor ist dort die Hitze. Und ich bin da, glaube ich, bei 35 Grad hochgefahren und bei 35 Grad da irgendwie Rampen mit bis zu 22% sich hochzukraxeln, ist unheimlich schwierig. Und im September wird das nicht viel anders sein mit dem Wetter.
Okay. Das heißt aber, das was, 3.9.? 3.9.? Helf mir auf die Sprünge, ist ein Montag, ne? Nee, ist ein Sonntag? Ist ein Sonntag. Eurobike Sonntag. Super. Also sollte man sich wirklich jetzt schon einen Knoten ins Taschentuch machen, weil ich glaube, wenn es nicht kommt wie in Düsseldorf, dass sich einzelne, wie soll man sagen, einzelne Fests schon vorher rauskicken, könnte das wirklich ein Festtag, also einer der Festtage des Radsports dieses Jahr werden.
Ja, weiterer Festtag auch noch, Etappe 17 nach Los Machucos. Da sind wir in Asturien schon. Und
wo? Ich glaube 17?
Genau.
Zeitfahren haben wir aber übersprungen dann, aber das ist ja nun auch wirklich nicht so interessant, jetzt von der Profilierung her.
Ja gut, das Zeitfahren können wir auch noch kurz drüber sprechen. Also 40 Kilometer eigentlich fast, ja, relativ lang für eine große Landesrundfahrt, für die heutigen Verhältnisse ist es dann doch mit 40 Kilometern wirklich recht ausgedehnt, aber es ist fast komplett flach und dort natürlich, ja, sind die Roller im Vorteil, aber danach gibt es dann die Etappe 17, wo ich gerade drüber sprechen wollte, Los Machucos. Also vielleicht jetzt vom Ansehen her nicht so super duper jetzt der schwierige Anstieg, aber wenn man sich mal das Profil des Schlussanstieges anguckt, also da gibt es Rampen von bis zu 28%.
Und?
Also das muss man sich mal vorstellen und es ist halt das Schwierige daran, dass es immer so stufenartig bergauf geht.
Und was vielleicht auch noch dazu kommt, was auch nicht, wie soll man sagen, so jedermanns Sache ist, die Etappe führt ja auch die ersten 60 Kilometer, rund 60 Kilometer auf ständig über 1000 Höhenmeter, über 1000 Meter über, wie heißt es hier, Normalnull, ne? Also Höhe, in der, genau, Höhe. Und ja, gibt ja auch Fahrer, die damit grundsätzlich Probleme haben, ne? Also ich habe jetzt mal so ein Quintana wird sich, als er die Etappe gesehen hat, wird er sich wahrscheinlich eher gefreut haben als ein Froome.
Ja, aber gut, Quintana ist ja nicht dabei.
Ach so, nicht? Warte mal, dann habe ich was, was habe ich denn? Nee, Quatsch, meine ich ja gar nicht. Wie meinte ich denn? Da habe ich noch gedacht.
War so ein Kolumbianer, sage ich jetzt mal.
Chavez?
Chavez zum Beispiel, genau. Ja, der wird da mit sicher mit der Höhenluft besser zurechtkommen.
Quintana,
aber
dritte Grand Tour, ich Idiot. Entschuldigung.
Bei so einem Aufstieg, also da werden mit Sicherheit einige Sprinter im Gruppetto Steigeisen montieren müssen, um da überhaupt hochzukommen. Und das wird ähnliche Bilder geben, wie wir sie im Frühjahr immer sehen von der Baskenlandrundfahrt, wo solche Dinge auch befahren werden.
Tipp von mir, die Shimano Tiagra-Gruppe kannst du hinten eine 34er Kassette wählen. Wenn du vorne kompakt nimmst, kannst du 1:1 fahren. Kannst du ohne Probleme dann, also würde ich vielleicht dann.
Ja, also ich will ja jetzt nicht Werbung für die Konkurrenz machen, aber bei SRAM gibt es auch eine Kassette, wo du mit 32 hinten fahren kannst.
Ja, das ist ja kein, also ich verkaufe ja sowohl das eine als auch das andere, deswegen. Aber 34 ist mir noch lieber. Was ist bei SRAM vorne? Du hast vorne eine FSA-Kurbel.
Kompakt, ja. Ja, Kompaktkurbel mit 34. Ja. Aber es gibt zum Beispiel Chris Froome, der soll bei der Tour de France in diesem Jahr am Mont du Chat eine Übersetzung von 38,32 gefahren sein, was für den Profibereich eigentlich absoluter Wahnsinn ist. Also hätte man da den in den 90ern damit fahren sehen, dann hätten wahrscheinlich die meisten Fahrer wären zu dem hingegangen und hätten ihm gesagt, du tickst doch gar nicht mehr richtig.
Ja, und weißt du, was der gesagt hätte? Guck mal, die Farbe von meinem Trikot und guck mal die Farbe von deinem Trikot.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, und dann wäre Ruhe im Karton gewesen. Etappe 17, dann hatten wir, glaube ich, noch jetzt gesagt, natürlich, was war das? Ich habe jetzt die
Etappe 20,
eins, zwei, ja. Ja, ich ziehe nur durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, Etappe 20, die letzte Etappe.
Also das große Finale am Samstag vor der Einfahrt nach Madrid am Alto del Angliru und jeder, der so ein bisschen was mit Radsport zu tun hat oder mit Profi-Radsport, dem wird dieser Name Alto del Angliru ja richtig gut in den Ohren klingen, weil an diesem Anstieg, also haben sich schon viele, viele Geschichten abgespielt. Er wurde jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal von der Vuelta befahren und er gilt gemein im Profi-Radsport neben dem Zoncolan als der schwierigste Anstieg im ganzen Profizirkus.
Und auch wieder an dieser Stelle ein Lob an die Macher der Vuelta. Man weiß ja nicht immer, hier noch ein Berg und noch ein Berg und noch mal schwieriger und noch. Insbesondere die Vuelta war ja immer eine sehr bergige Veranstaltung. Aber auch da wieder 120 Kilometer die Etappe, ne? Oder 119,2. Man gibt den Fahrern dann auch mehr Pausen. Ne? Also, das so blöd es klingt, ne? Aber wenn das jetzt eine 100, sagen wir mal eine 200 Kilometer Etappe wäre, dann müssten die einfach 2 Stunden früher aufstehen. Punkt. Ne? Und das finde ich dann, klingt jetzt blöd zu sagen, das ist nett von denen, aber es macht denen das Leben nicht schwieriger, den Fahrern mal 2 Stunden später zu starten.
Nee, auf keinen Fall. Und am Alto del Angliru, also die erste Auffahrt war ja 1999 bei der Vuelta und damals im goldenen Trikot, was es ja noch war, Abraham Olano unterwegs und es war die Vuelta, als Jan Ullrich gewann. Und da hat man auch schon gesehen, dass sich so ein Fahrertyp da recht schwer an diesem Anstieg tut. Aber um jetzt vielleicht gleich nochmal ein bisschen überzuleiten zu den Favoriten.
Genau.
Zwei der Favoriten der diesjährigen Vuelta haben sich, die haben eher, sage ich jetzt mal, negative Erinnerungen an diesen Alto del Angliru. Chris Froome zum einen im Jahre 2011, damals stand er noch so ein bisschen im Schatten von Bradley Wiggins und diese Vuelta war eigentlich so die erste große dreiwöchige Landesrundfahrt, bei der Chris Froome so richtig in Erscheinung getreten ist und der musste auch damals den Bradley Wiggins da diesen Alto del Angliru hochschleppen, sage ich jetzt mal, und vorne raus war eigentlich sein schärfster Widersacher Juan José Cobo, der am Ende auch die Spanien-Rundfahrt gewonnen hat, an dem sich Chris Froome die Zähne ausgebissen hat. Ja, und an dem Tag hat man da viel, viel Zeit auf den Juan José Cobo verloren. Von daher eher schlechte Erinnerungen für Chris Froome an diesen Alto del Angliru. Aber auch Vincenzo Nibali hat sehr schlechte Erinnerungen an den Alto del Angliru. 2013 galt es, nur noch wenige Sekunden auf Chris Horner aufzuholen. Und sah zunächst auch recht gut aus für ihn, hat frühzeitig in der Steigung attackiert, war Horner zunächst los, aber der, ja, der relativ alte US-Amerikaner ist dann zurückgekommen und hat ihn da zurückgeholt. Und es war vielleicht auch so ein bisschen taktischer Fehler, weil er da einfach schon vor diesem Steilstück mit diesen 23% schon rausgeknallt war, attackiert hatte und ja, sich dann vielleicht seiner Sache doch etwas zu sicher war.
Haben wir jetzt schon mal zwei auf der Liste derer, die man im Auge behalten sollte. Also Chris Froome auf der einen und, warte mal, wer war es jetzt nochmal? Nibali?
Nibali auf der anderen Seite, ja.
Laut Bet & Win auch diejenigen, für die man am wenigsten Geld kriegt, um es mal so auszudrücken. Hast du die Wetten mal angeguckt? Sonst können wir das mal, das Spiel sozusagen eine Etappe andersrum.
Ja, genau.
Wen siehst du, oder wen würdest du auf Platz 3 tippen? Oder wen sieht Bet & Win auf Platz 3, die nicht immer recht also haben müssen, aber die ja ihr Geld damit verdienen. Deswegen
ich schätze, bei den Wettanbietern wird Alberto Contador der dritte Mann auf dem Podium sein.
Falsch. Aber nehmen wir ihn dann jetzt. Alberto Contador auf einem anderen Platz, sagen wir so. Ich tue mich ja schon fast schwer zu sagen, dass ich mich freuen würde für ihn. Oder ich würde es nicht, ich würde es nicht, wie soll man sagen? Ich fände es nicht schlimm, wenn er gewinnen würde, mal so rum. Also weil ihm gebührt ein schöner Abschied und zumindest das Podium, da sehe ich ihn auch, ganz ehrlich. Also dafür hat er wahrscheinlich zu, dafür ist er zu sehr dabei, um nicht zumindest auf Podium zu kommen, finde ich, um jetzt schon ganz, ganz weit vorwegzugreifen. Wie schätzt du denn seine Chancen ein jetzt im Vergleich zu einem Froome und einem Nibali? Ist er vielleicht auch schon mit Gedanken bei der Vuelta deswegen die Tour de France frühzeitig abgeschenkt? Vielleicht ist das auch sowas gewesen, was wir noch zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht bedacht hatten?
Ja, das glaube ich eher nicht. Generell muss man ja sehen, es ist relativ schwierig, jetzt ein Bild von der Form der Favoriten zu zeichnen, ja, weil viele haben halt wenig Vorbereitungsrennen auf diese Vuelta nur bestritten und andere, wie zum Beispiel Chris Froome, der hat nach der Tour de France, glaube ich, so ein paar Kirmesrennen, so ein paar Kriterien noch bestritten, aber keinen richtigen Wettkampf mehr. Und dann gibt es natürlich die Leute, wie gesagt, die von der Tour de France kommen und dann gibt es aber auch die, beispielsweise ein Ilnur Zakarin auch oder auch ein Adam Yates, die den Giro bestritten haben und die nicht die Tour de France in den Beinen haben, sprich mehr Regenerationszeit zwischendrin hatten und sich gezielt auf diese Vuelta vorbereitet haben.
Wen hörten wir da? Wen hörten wir gerade eben? Welchen Namen, den du auf Platz 3 bei Bet & Win tippen wolltest?
Ilnur Zakarin, ja?
Ja, genau. Ihn
aber
sehen Sie
bei dem Wettanbieter, wo ich jetzt geschaut habe, ist Contador auf Platz 3, ja.
Ach so, ja, ich dachte, du sollst raten hier nicht irgendwie. Ja, Zakarin wird bei Bet & Win zumindest auf 3 geführt, aber mit Alberto Contador, also jetzt fast die gleiche Quote. Also die sind schon, die beiden würden sich sehr ums Podium bringen. Ja, das ist natürlich die grundsätzliche Frage, ne? Wer von den Tourleuten kann seine Form rüberretten? Und wer?
Ja, also
nicht Tourfahrer.
Gehen wir mal die Top-Leute durch. Ja. Chris Froome hat die Tour de France gewonnen und es wurde im Vorhinein immer schon so ein bisschen gemunkelt, steht er überhaupt mit 100% Form am Start der Tour de France, weil er in diesem Jahr endlich mal die Vuelta gewinnen will und dafür vielleicht noch so ein bisschen was zurückhält oder beziehungsweise in der ersten Saisonhälfte da nicht so tief gegangen ist, dass er noch mehr Reserven für die Vuelta hat. Kann durchaus sein. Ist jetzt nur die Frage, wie hat er sich von dieser Tour de France erholt? Er hat jetzt zwischendrin, habe ich auf seinem Twitter-Kanal immer gesehen, mit Diego Rosa und Wout Poels zusammen intensiv in den Bergen trainiert. Ja, da lief das scheinbar alles ziemlich nach Plan, aber wenn ich mal gucke, es sind jetzt zwischen der Tour de France, zwischen dem Ende der Tour de France, das war glaube ich am 23. Juli, ja, und dem Start der Vuelta sind es 3, 4 Wochen gut, ja. Und
das ist nicht viel.
Genau die gleiche Frage wie bei Quintana, der den Giro und die Tour de France gewinnen wollte in diesem Jahr. Ist es möglich? Ich denke, dass die Kombination aus Tour und Vuelta, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, bei Quintana ist doch eher möglich. Und ich traue es dem Chris Froome zu, deswegen ist er eigentlich auch der Mann, den es zu schlagen gilt. Vor allem, es gibt, was wir jetzt noch nicht gesagt haben bei der Streckenvorschau, wieder so 4, 5, sag ich mal, Etappen, die mit so einer Rampe zum Schluss enden. Und das ist natürlich wie maßgeschneidert für Chris Froome, der da doch eher einen Benzinmotor hat, im Gegensatz zu dem Rest der Favoriten, respektive da ja in solchen Rampen von denen, die da vorne eigentlich erwartet werden, der stärkste ist.
Und was ich auch finde, das ist, dass das Streckenprofil oder nicht das Streckenprofil, sondern die gesamte Vuelta, so wie sie angelegt ist, ihm insofern entgegenkommt. Es war ja immer schon so oft die Rede von Fahrern, die erst in der zweiten oder erst in der dritten Woche zu ihrer Form finden. Wenn ich mir so die Streckenprofile angucke, wirkt das ein bisschen auf mich so auch, als wäre die zweite und noch mehr die dritte Woche oder dieser Übergang zwischen den beiden so das Entscheidende. Ne? Also er kann sich die ersten Tage auch ganz entspannt einrollen, hat man so den Eindruck. Ne, da kann er.
Na gut, wir haben jetzt auf der dritten Etappe haben wir schon so ein bisschen schwierigeres Ding, wo man unter anderem in Andorra da unterwegs ist. Mhm. Aber da wird jetzt noch nicht, keine Minuten rausgefahren.
Genau, das sind jetzt nicht die Etappen, die sich, ne, die, ich glaube, ich gehe mit dir da einher, die 6 oder 7 Etappen, die wir da rausgesucht hatten oder du da dir schon ausgeguckt hast vorher, das sind die entscheidenden. Und die fangen ja, wie gesagt, bei Etappe 11 an, ne? Also man könnte auch sagen, wenn man es böse meinen will, jetzt mal abgesehen von der letzten Etappe, die wir ja auch streichen, die erste Hälfte der Vuelta wird wahrscheinlich nicht die entscheidende sein, sondern eindeutig die zweite.
Ist dann die Frage, ob ein Chris Froome am Ende der Vuelta noch mehr zuzusetzen hat oder ob er tendenziell eher abbaut, weil er die Tour de France schon in den Beinen hat.
Ja, das wird sich zeigen, ne? Aber andererseits.
Im letzten Jahr hat man gesehen, dass er da zum Schluss so ein bisschen eher abgebaut hat gegenüber ein Quintana.
Mhm. Aber ich meine das so, wenn man sich jetzt den Zeitraum zwischen den zwei Rundfahrten anschaut, also diese 4 Wochen, dann kann man durchaus, finde ich, gut, die ersten 1,5 Wochen Vuelta sind jetzt auch kein Pappenstiel, ne? Also da ist entspanntes Training mit den Jungs wahrscheinlich einfacher, ne? Aber er wird in den ersten 2 Wochen noch nicht so gefordert, wie es am Ende sein wird, ne? Und deswegen kann man diese 4 Wochen vielleicht dann auch mal eine 5. draus machen. Und
ja, und er hat natürlich die ganz große Trumpfkarte, zum einen, dass er wieder die stärkste Mannschaft hat, klar, aber zum anderen auch das Zeitfahren über 40 Kilometer. Und ich sehe jetzt da vorne, bei den anderen Leuten ist zum Beispiel kein Tom Dumoulin dabei und niemanden, der ihm auch nur annähernd da im Zeitfahren das Wasser reichen kann. Ja. Und da wird er mit Sicherheit, im letzten Jahr hat er, glaube ich, gut 2 Minuten auf diesem längeren Zeitfahren auf Quintana rausgefahren. Ich denke auch so, auf die anderen Favoriten wird sich das im Bereich vielleicht 1,30 bis 2 Minuten da einpendeln.
Meinst du auch im Vergleich zu einem Nibali?
Ja gut, also das ist der von den Favoriten, sage ich jetzt mal, der auch am besten in Anführungs- und Schlusszeichen da Zeit fahren kann. Hat jetzt im letzten Zeitfahren beim Giro auch relativ wenig, denke ich, auf Tom Dumoulin verloren für seine Verhältnisse. Und ja, generell bei Nibali, der hat natürlich nach dem Giro d'Italia erstmal rausgenommen, ist noch die italienischen Meisterschaften gefahren, was niemand verstanden hat, weil es einen Monat danach war, unter Ferner liefen. Und dann jetzt über die Polen-Rundfahrt wieder eingestiegen, 8. Platz im Gesamtklassement. Ja, für den Vorbereitungsstand war das ganz ordentlich, sage ich mal. Hat sich da am Passo di San Pellegrino vorbereitet. Und ja, aber würde ich jetzt diese, wovon ich gerade gesprochen habe, diese 5 Uphill-Finishes, würde es die nicht geben, würde auf meiner Favoritenliste Nibali vor Froome stehen.
Okay.
Weil Es ist einfach so, den Giro hat er auch verloren an diesen kurzen, steilen Dingern. Also wenn einfach nur ein Berg auf der Etappe auf dem Programm steht, das ist Gift für den. Und ist halt ein Fahrer, hat man im Giro auch gesehen, der in der dritten Woche extrem stark ist, wahrscheinlich einer auch wieder der stärksten sein wird in der dritten Woche und der es einfach mag, wenn diese richtig schweren Etappen kommen, wo du ein, zwei, drei Berge nacheinander hast und nicht diese kurzen Dinger, wo dann Froome dann doch einen größeren Vorteil hat. Also für mich die entscheidende Frage, mit wie viel Rückstand geht Nibali auf Froome in die dritte Woche, wenn es im Bereich oder auf diese schweren Etappen Ende der zweiten Woche, Anfang der dritten Woche, wenn das im Bereich, sage ich jetzt mal, von 1,30 so noch ist, dann ist es durchaus möglich, dass er da doch eine Überraschung schaffen könnte.
Ich muss jetzt zugeben, dass die Übersicht, die ich habe, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, um ehrlich zu sagen, die Übersicht der Fahrer, weil hier steht noch Aru drin.
Ja, der startet ja auch. Also
Dumoulin steht noch drin.
Nein, der startet nicht.
Nee, da bin ich nämlich auch, deswegen war ich gerade irritiert, weil Dumoulin war bei mir jetzt auch nicht auf dem Schirm.
Aru, ja, sehr schade eigentlich.
Ja, natürlich. Wie gesagt, ne?
Ich hätte wirklich gerne mal diesen ersten richtigen Großkampf zwischen Tom Dumoulin und Chris Froome gesehen.
Ja, nächstes Jahr. Wir sind ja noch jung. das wird schon noch kommen. Aru, was also bei den Wettbettanbietern nur auf Rang 6 zumindest, der den ich sehe, aber gleich auch.
Ja, das Problem ist halt, dass er auch die Tour de France in den Beinen hat und da gegen Ende auch tendenziell eher abgebaut hat. Aber hat die Vuelta natürlich schon gewonnen im Jahr 2015 und von daher sollte man den fürs Podium zumindest oder auch vielleicht im Kampf um Gesamtsieg auch auf der Rechnung haben, aber wer für mich eigentlich noch höher steht bei der Astana-Mannschaft, ist Miguel Angel Lopez.
Ja, der tut da auch, steht da nämlich auch höher.
Der ja wirklich in der letzten Zeit ganz, ganz viel Pech mit Stürzen und sonstigen Malheuren hatte, aber jetzt eine recht gute Vorbereitung auf die Vuelta bestreiten konnte. Ja, und das ist eigentlich ein riesiges Rundfahrtentalent und dem könnte man schon zutrauen, dass er da in diesem Jahr endlich mal den Durchbruch schafft und zusammen mit Fabio Aru natürlich eine ungemein starke Doppelspitze bei Astana.
Ja. Danach kommt jetzt bei dem Wettanbieter meines Vertrauens so Leute wie Rafael Maika, Wilco Keldermann, Adam Yates, Esteban Chaves.
Ja, aber ich würde sagen, wir haben gerade über diese kurzen Uphill-Finishes gesprochen. Demjenigen, denen das noch am meisten liegt, neben Chris Froome, ist Adam Yates. Der ist in diesem Jahr ja schon den Giro d'Italia gefahren, hatte da auch Pech, war auch auf dem Weg zum Blockhaus in diesen Sturz verwickelt, wo er da viel, viel Zeit verloren hat. Ansonsten wäre er wahrscheinlich auch Top 5, Top 3 gefahren, sage ich jetzt mal, in Richtung Podium schon. Und ja, der ist noch jung, entwickelt sich ständig weiter. Und die Mannschaft Orica generell muss man sagen, also da muss man wirklich aufpassen in Sachen, wenn man jetzt das Team Sky ist, also
die rüsten auf,
könnten mit falschen Karten spielen.
Wie meinst du das, die mit falschen Karten?
Ja, da weißt du nicht, auf welchen Kapitän die setzen.
Ach so.
Weil die haben drei ausgezeichnete Rundfahrtenfahrer dabei und ja, können ja, den oder den rausschicken.
Da ruft der Froome einfach mal den, wie hieß er nochmal? Der eine da, der Texaner, ruft er den an und sagt, ey, wie hast du das damals mit dem Ulrich, dem Vinokurov und dem Klöden gemacht? Und dann spricht er darüber 10 Minuten im Podcast und sagt, er wäre so der Beste gewesen und dann, wie er das gemacht hat und ist gut. Das nennt man dann, glaube ich, die Duplizität der Ereignisse. Ne? Also, das muss auch immer gut gehen, ne? Diese Dreierspitze.
Ja, aber gut, ich denke,
erinnerst du dich an die eine Etappe? Ich weiß es nicht mehr, wo sie war. In den Vogesen, glaube ich. Wo die abwechselnd zu dritt attackiert haben.
Ja.
Das war doch eine Sternstunde des Radsports, also für uns damals hier.
Über den Col de la Schlucht, ja, als Andreas Klöden, glaube ich, um 5,6 Millimeter von Peter Wenig geschlagen wurde.
Das weiß ich nicht mehr, aber wo die alle drei abwechselnd immer wieder attackiert haben und ach, das war ein Tag. War das
ja,
2005?
Ja.
2005, mein Gott, das ist 12 Jahre her. Unfassbar, oder?
Eigentlich schon, ja.
Naja, okay.
Aber ich glaube jetzt bei der Orica-Mannschaft Simon und Adam Yates, die Zwillingsbrüder, die werden sich da schon einig sein.
Die wissen schon, was sie wollen.
Und da muss der Chris Froome auch aufpassen, dass er die nicht verwechselt. Wenn der eine mit mal nur 10 Sekunden hinter ihm in der Gesamtwertung ist und der andere 3 Minuten und mit mal attackiert einer und der denkt, das ist der andere.
Vielleicht lassen wir, aber das ist ja das Gute an diesem Junior-Trikot, ne? An dem weißen Trikot, da kann er sich bei der Tour auseinanderhalten.
Ja, aber das wird ja auch dann bald auch ein Ende haben.
Ja, ja.
Aber ich weiß gar nicht, in diesem Jahr müsste ich jetzt nochmal ins Reglement gucken, ob es bei der Vuelta zum Beispiel wieder dieses Kombinationstrikot gibt.
Ach, die haben doch für alles ein Trikot. Die haben noch ein Trikot für den schönsten Busfahrer oder sowas. Also, so wie ich es jedenfalls erinnere, da gab es doch Jerseys, es gab das Combined Jersey, Polkadot Jersey,
genau.
Green Jersey, Team Jersey und Red Jersey. Also, Red Team Jersey gab es natürlich nicht. Ich denke, das wird auch in diesem. Ja. Aber hatten die nicht sogar noch mehr Trikots? Ja, es gibt. Es gibt den Young Rider Award, es gibt den
Kampfmeister Fahrer, ja.
Ja, ja. Stage Winner, Team Classification, Combined General, King of Mountain Points, Individual.
Ja, das Mayo Rojo, Mayo Verde, Mayo de Lunares, Mayo Combinada und Equipo. Also ja. Gibt es dieses gibt es dieses Kombinationstrikot, also scheinbar doch wieder im letzten Jahr gewonnen von Nairo Quintana. Also zur Erklärung, es gewinnt einfach der Fahrer, der die niedrigsten Rangpunkte hat, zusammen addiert. Wenn du jetzt alle in allen Wertungen, also grünes Trikot, Bergtrikot, Gesamtwertung und ja genau, das zusammen die Rangpunkte addierst, derjenige, der die wenigsten Punkte hat, sozusagen Strafpunkte auf seinem Konto, der gewinnt dieses Trikot.
Boah, ob es jetzt das ist, was er auf dem Sterbe mit seinen Enkelkindern vermacht, wollen wir mal dahingestellt sein.
Ja, aber es gab noch Zeiten, zum Beispiel, als die Tour de France noch nach Rangpunkten ausgefallen. Nicht über die einzelnen Trikots, aber über die Etappen.
Ja, ja, aber ich sag mal so, ist schon was her.
Ja, aber es wäre mal eine Idee, um so eine Rundfahrt der würde natürlich das ganze Rennen anders ablaufen.
Mhm. Ja, mal ist mal auszuprobieren, klar. Aber ich glaube, wir sind über den Punkt hinaus, dass man große Experimente macht. Ne? Also so ein Experiment wie jetzt diese Hammer Series, das war ja jetzt schon ein riesiges Experiment sozusagen. Ne? Und wie konservativ der Radsport dann ist, um solche großen Veränderungen zu betreiben, ich glaube nicht, dass er dazu in der Lage ist. Wir haben jetzt, glaube ich, die großen Favoriten alle so.
Einen Namen, den ich noch gerne in den Raum.
Ich wollte auch noch einen nennen.
Ja, bitte, zuerst.
Steven Kruiswijk, der taucht mir zu.
Genau, den wollte ich jetzt auch gerade noch nennen.
Ach, schön.
Ist für mich ein Fahrer, also im letzten Jahr stand er kurz davor, den Giro d'Italia zu gewinnen, der, wenn er wieder diese Form hat, auch im Bereich des Podiums oder gar um den Gesamtsieg eingreifen kann.
Ich hätte jetzt ihn Top 5 gesagt.
Ja, aber mit der Form des letzten Giros wird es auch schwierig, den irgendwo in den Bergen abzuhängen, vor allem in der dritten Woche. Also sowas kann der halt sehr gut, diese langen Berge, und hat auch nur den Giro bestritten, wo er halt Pech hatte, ist, glaube ich, mit einer gebrochenen Rippe an den Start gegangen, ansonsten wäre er auch weiter vorne gelandet. Ja, und hatte dadurch jetzt auch eine gute Vorbereitung auf die Vuelta und ist der Kapitän in seiner Mannschaft auf jeden Fall. Und ich denke schon, dass der dafür eine Überraschung sorgen kann. Ich glaube, im letzten Jahr war das, als er bei der Vuelta auch vorzeitig aussteigen musste, weil er, glaube ich, auch gestürzt war.
Dieses Jahr bisher, also wenn ich mir so mal die Gesamtergebnisse angucke, solide, aber nicht herausragend. Ich glaube,
gesagt, er fuhr da irgendwie seit den Ardennen mit einer gebrochenen Rippe rum.
Ja, ja, da muss man dann vielleicht aber auch mal offen und ehrlich sagen, dann muss man auch so klug sein, dann zu sagen, macht gerade keinen Sinn. Ne? Also ich bin selber einmal mit einer geprellten Rippe was gefahren, da weiß man, das ist kein Spaß. Ich habe ihn ja auch auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise gesagt, das ist ein Fahrer, wo ich mir durchaus auch vorstellen kann, wie beim Giro damals, dass er so jemand ist, der da aus der zweiten Reihe auf einmal nach vorne fahren kann.
Es gibt noch eine ganze Reihe von jungen Fahrern, vor allem ich spreche da über das Team Movistar, die mit einer relativ, sage ich jetzt mal, unbekannten Mannschaft, also will nicht sagen Mannschaft der Namenlosen, aber mit einer relativ jungen und namenhaft unbekannten Mannschaft am Start stehen. Aber da muss man auch gewisse Leute, wie zum Beispiel Marc Soler, im Auge haben, der jetzt da bei einer dreiwöchigen Rundfahrt zuerstmals die Gelegenheit bekommt, so richtig selbst auf eigene Kappe zu fahren. Oder auch ein Fahrer wie Carapaz, der bei der Route du Sud dort Zweiter geworden ist. Das sind so junge Fahrer, die könnten dann auch einer von denen vorne reinfahren, für eine Überraschung sorgen.
Mhm. Ja, also ich glaube, das sind jetzt mal abgesehen von den, wie soll man sagen, von den ersten, von dem Kampf um Platz, um das Podium. Es gibt auch, finde ich, eine sehr große Liste von Fahrern, die sich so um die Top Ten kämpfen. Ne? Also wenn ich mir so ein bisschen das anschaue, also ich kann mir durchaus vorstellen, so ein Leopold König, wenn der mal wieder in Schritte kommt. TJ van Garderen.
Ja, aber der fährt ja nicht mit.
Leopold König ist nicht dabei? Habe ich das?
Nee, der ist nicht auf der Startliste.
Ah, okay. Wie gesagt, ich habe hier so eine alte Liste, die ich gerade hier so durchscrolle. Samuel Sanchez, Nicolas Roach, wahrscheinlich alles Namen, die nicht mitfahren. Robert Kresing, Telensky, van Garderen. Ne? Also da sind ein paar namhafte Leute. Igor Anton. Da sind
ja, aber die, also ein Igor Anton wird nicht, glaube ich, nicht mehr in den Bereich der Top Ten kommen. Also dann schon eher ein Fahrer wie zum Beispiel Marc Soler, wie ich gesagt habe.
Ja, ja, das meine ich aber, oder, dass es einen ganz großen Pool an Fahrern gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ron Dennis vielleicht. Also bin gespannt. Also es klingt
Und auch selbst im Team Sky muss man auch mal schauen, zum Beispiel ein Wout Poels war ja im letzten Jahr bei der Tour de France schon annähernd so stark wie Chris Froome eigentlich. Und da muss der Chris Froome auch wieder ein bisschen aufpassen, dass er nicht wieder in dasselbe Dilemma gerät wie bei der Tour de France, als eigentlich der Mikel Landa in den Bergen stärker war.
Mhm. Ja. Free Landa, sage ich dazu nur.
Ja. Und aus deutscher Sicht sicherlich auch ganz interessant. Emanuel Buchmann wurde jetzt für die Rundfahrt nominiert. Und ja, wird man sehen. Also es ist jetzt das erste Mal, dass zwei große Landesrundfahrten innerhalb eines Jahres bestreiten wird. Ja, und dann muss man sehen, wie er sich da schlagen wird. Also hat natürlich wieder den Rucksack des Rafael Maikas da irgendwo zu tragen, aber vielleicht bekommt er dann doch die Freiheiten.
Ja, und der muss ja auch erstmal beweisen, wie er drauf ist. Ne? Also das muss natürlich ist er erstmal der uneingeschränkte Kapitän, klar, keine Frage. Aber wenn er sich jetzt in den ersten 10 Tagen ich sag mal so, nicht irgendwie seine Rolle gerecht da positioniert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein Buchmann irgendwann gesagt hat, okay, du kriegst jetzt mehr Freiheiten. Ne? Je schlechter Maika platziert ist, umso mehr Freiheiten für Buchmann, die einfache Rechnung. Und es wirkt, also ich finde, ich habe da heute so, ich fahre ja jeden Tag eine nicht zu unterschätzende Strecke Auto und da hat man auch Zeit, über Sachen nachzudenken immer. Und ich habe so drüber nachgedacht, dass in der Regel für mich, so ganz persönliche Meinung, die Vuelta schon sehr abfällt im Vergleich zum, wie man mit dem Herzen dabei ist, zum Giro und zum zur Tour de France. Also ganz eindeutig.
Naja, das kommt ja mal drauf an. Also von Person zu Person ist das sicher auch unterschiedlich.
Ja, ja, total, total. Ne, ich meine ja, für mich persönlich. Aber so wie die, ich glaube, dass dieses Jahr die Vuelta eine Vuelta sein kann, ja, dass dieses Jahr die Vuelta eine Vuelta sein kann, die sehr mitreißend sein kann. Von der Strecke, von den Fahrern, die da mitfahren.
Also im letzten Jahr war es ja enorm spannend bis zum Schluss, auch vor allem durch diese Etappe, die so kurz war und wo sie den Froome ins Hintertreffen gebracht haben. Da passiert halt einfach mal was, was du so bei einer geordneten Tour de France niemals würdest sehen.
Genau, ja. Und das ist auch, was mich, worauf ich mich freue bei der Vuelta. Also ich bin dieses Jahr sehr, sehr optimistisch, dass die Vuelta mich sehr mitreißen wird. Das wollte ich eigentlich, also es sollte in eine positive Richtung meine Äußerung noch gehen. Dementsprechend, ich freue mich eigentlich sehr und bin gespannt. Ja, ich muss ja auch, ob ich will oder nicht, für den Podcast es verfolgen. Und das war ja oft auch ein Segen, sonst hätte ich vieles nicht mitbekommen.
Ja, sollen wir noch kurz ein bisschen über die restlichen Deutschen sprechen, vielleicht,
genau, die
am Start sind. Ganz interessant, beim Team Sunweb gibt jetzt Lennart Kemner sein Grand Tour Debüt, was mich so ein bisschen verwundert hat, weil der Fahrer ist erst 20 Jahre alt und den dann schon zu einer dreiwöchigen Rundfahrt zu schicken, ist dann doch, ja gut, ich glaube, das war vor 2 oder 3 Jahren, da hatten wir das mal mit Van Poppel, den man zur Tour de France geschickt hat, auch als 20-Jährigen. Da hat man aber von Anfang an gesagt, der steigt nach der 10. Etappe aus. Habe ich jetzt noch nicht gehört, dass er da irgendwo gezielt irgendwo aussteigen soll. Ja, ist immer die Frage, ob man Fahrer da nicht irgendwie verheizt.
Ich würde mir wünschen, dass ein Fahrer dann, dass auch ein deutscher Fahrer dann sagt, okay, pass mal auf, das ist mir noch zu, also natürlich wird jeder Fahrer die Chance ergreifen, bei so einer Rundfahrt mitzufahren, wenn man sie ihm auf dem Präsentierteller vorhält. Ne? Also, ja, weiß nicht mal. Ich würde ja immer gerne an die Verantwortung der einzelnen Fahrer auch selber appellieren. Ne? Also, wenn ihnen das angeboten wird und sie sich dann nicht so in der Lage fühlen, das auch zu sagen. Aber
auf der anderen
können Seite sie es, ist die Frage.
Auch,
ne?
auch eine Chance für ihn, sich jetzt da zu beweisen, gilt ja so ein bisschen als großes Rundfahrtenfahrertalent. Und man sieht ja auch mit 1,81 und 65 Kilo ist er da auch nicht der Schwerste und hat auf jeden
das
Fall
deine
die Anlagen.
Statur ungefähr, oder?
Bisschen größer bin ich dann doch, aber
stimmt, okay.
Der
proportional, sagen wir proportional deine Statur.
Der Lennart Kemner wird sich ja noch einige Jahre jetzt Zeit bekommen, auch um dann zu beweisen, dass er bei den großen Landesrundfahrten dann vielleicht doch was reißen kann.
Mhm. Vielleicht noch so ein bisschen auch die anderen deutschen Starter, also da gibt es
ja
einige.
Spannend natürlich, also es gibt natürlich auch wieder einen ganzen Haufen, haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen, viel ein bisschen unter den Tisch, Sprint-Etappen. Und da haben wir natürlich mit John Degenkolb ein ganz heißes Eisen im Feuer, der vor 3 oder 4 Jahren war es, glaube ich, 7 oder 6 Etappen mal gewonnen hatte bei einer Vuelta. Also da war er wirklich unschlagbar und da hat man schon gesehen, diese Vuelta-Etappen, die liegen ihm einfach.
Das war, glaube ich, 2015, wenn ich das hier richtig sehe, wo er 14. Wurscht. Der gute John kann die Vuelta. Das ist die Quintessenz, die wir ziehen sollten. Ja, und nach diesem bisher ja doch nicht, ne, also der sehr geschätzte Enrico meinte, Enrico Max, die Älteren von euch kennen, werden ihn noch kennen. ja, ob das jetzt, er ist ja wieder Vater geworden, vielleicht war er deswegen auch nicht der Ganze bei der Sache, bei der Fahrt von der Tour de France. Würde mich für ihn freuen, wenn er da wieder in den Tritt kommt. Ich glaube auch nach seinem Sturz, das war glaube ich so eher, das war so eine Zäsur. Im Team Bora, Hans Grohe mit Christoph Pfingsten, Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann, mit 4 Deutschen dort am Start, das Team, aber auch so.
Ja gut, Michael Schwarzmann, der war im letzten Jahr schon bei der Vuelta dabei und war auch schon kurz vor einem Etappensieg. Ach, ist
ja,
auch
ja,
ein
ja,
ganz, ganz, ganz endschneller Fahrer, auf den man da auch in den Sprints achten sollte. Hm. Wenn man generell mal so das Sprinterfeld
anguckt. Ah ja, genau, Entschuldigung, das
anguckt,
hast du angesetzt.
Ja, da sind jetzt nicht so die 1A-Sprinter dabei. Zum Beispiel Marcel Kittel steht nicht am Start. Dann haben wir auch von diesen ganzen französischen Sprintern sehen wir nichts. Und auch
André
Greipel wird auch nicht dabei sein.
Komplett seinen Instinkt verloren, hat er gesagt.
Ja, kann man schon irgendwo nachvollziehen. Aber zum Beispiel Mark Cavendish steht auch nicht am Start. Und von daher werden diese Sprints bei der Vuelta, wie sie schon im letzten Jahr waren, einfach relativ chaotisch sein.
Verwechsel ich ihn, George Bennett? Dabei.
Ja,
Sprinter, oder?
Sitzt du mit Sam Bennett.
Ja,
Sam Bennett
genau.
Fährt nämlich für die Bora-Mannschaft und George Bennett ist ein Kletterer.
Ja, das, danke. Nee, sonst habe ich da auch wirklich so, sieht gut aus für die Nicht-Sprinter, mal was abzuschießen. Kann man gespannt sein, muss man so ausdrücken. Ah, hier, wollte ich auch noch sagen. Adam Hansen hat es doch wieder geschafft. Das Hin und Her, für die Hörer kurz, Adam Hansen, unser Millionen-Dollar-Mann, der jede Grand Tour fährt, wenn man ihn aufs Rad setzt. Und ich glaube, er hatte schon geplant, dass er einfach, er wurde nicht nominiert, weil er ja das Golfball-große Loch im Hintern hatte.
Na, ich glaube, das hatte er formtechnische Gründe,
ja, ja.
Er wurde jetzt nachnominiert.
Wurde nachnominiert. Ich glaube, wenn sie ihn nicht nominiert hätten, wäre er einfach irgendwie hinterhergefahren. Also der wäre jeden Tag hinterhergefahren hinterm Peloton, am Besenwagen. Oder er hätte den Besenwagen gefahren vielleicht, nur um dabei zu sein. Aber ist jetzt doch wieder nominiert. Fand ich irgendwie eine schöne, hat mich gefreut für ihn, dass er dabei ist. Habe ich noch einen Sprinter? Also hattest du noch einen Sprinter, den du jetzt so herausgreifen wolltest?
Von den ganz schnellen Leuten, also auf den ersten Blick sieht man da jetzt so eher...
Ja, niemand.
Kein. Matteo Trentin zum Beispiel ist ein schneller Mann, der noch dabei ist, der wohl dabei sein wird. Wie gesagt, das Aufgebot von Quickstep ist dann noch nicht, ist noch vorläufig, ist dann noch nicht endgültig bestimmt. Mhm. Ja, gut.
Sind sicherlich Bahrain war der nicht? Nee. Falschmeldung, zurückziehen. Nee, also warten wir einfach mal ab. Ist ja auch schön, ne? Kann es Überraschungen geben. Also gibt ja auch die Möglichkeit, dann den Leuten aus der zweiten Reihe sich mal zu etablieren und ihr Publikum für sich zu gewinnen. Bergtrikot, ich glaube, Bergwertung ist bei der Vuelta wie auch bei anderen, oder noch mehr als bei anderen Grand Touren, mit der Gesamtwertung einhergehend. Das ist vor allen Dingen der Topografie der ganzen Geschichte geschuldet. Ja, und Mannschaftswertung, ja, Team Sky muss man schlagen, würde ich mal sagen. Ne? Hallo?
Ja, ja, also
gut. Ich sag die Leitung mal kurz weg.
Nee, das Team Sky, also ich denke, die werden da.
Es wird schwierig,
sie vom Papier her, na gut, also man muss sehen, wie sich da die Orica-Mannschaft macht. Also ich glaube, wie viele Leute zählen da rein? 3 oder 4? Mhm. Jeweils der Etappe, wenn die da ihre 3 Leute, Chavez und die Yates-Gebrüder, da vorne immer reinbringen, dann wird es für das Team Sky auch schwierig, weil die haben halt Froome und Pools und dahinter, ja gut, da Nieve und Rosa sind dann eher Helfer. Wird spannend.
Mhm. Gucken wir vielleicht mal, also wir haben uns noch nicht, sagen wir hier ganz offen und ehrlich, wir haben uns noch nicht genau darauf verständigt, wann wir die Sendungen oder die erste Sendung nach, wie soll man sagen, nach Start machen werden. Der Samstag wird der Start sein. Vielleicht gehen wir mal so die ersten 3, 4, 5 Etappen nur ganz kurz, damit unsere Hörer wissen, auf was sie sich freuen.
Na gut, erste Etappe Mannschaftszeitfahren, klar, ganz logisch.
13,7 Kilometer.
Zweite Etappe, Flachetappe.
Sprinterkunde?
Genau, wahrscheinlich, für die wenigen Sprinter. Und dann die dritte Etappe ist dann aber schon recht kopiertes Gelände. Also es geht da nach Andorra und wer Andorra kennt, der weiß ja, außer dass man da vielleicht gut shoppen kann, dass da auch viele Berge gibt.
Kann man da shoppen? Genauso.
Ja, es ist doch auch, wie soll man sagen, zollfreies Gebiet.
Ah, okay. Ja, ich, wie so mancher unserer Hörer wird mit Andorra verbinde ich, dreh dich nicht um.
Ach so, okay. Ja, aber was meinst
du,
warum da so viele Radprofis auch zu Hause sind in Andorra?
Ah, ist das so? Okay. Ist das steuerlich?
Wird zumindest gemunkelt oder immer nachgesagt, wenn man da sein Domizil hat, dass es da eher aus diesen Gründen ist.
Naja. Ach, wer bin ich, der das beurteilen mag? Ich finde es nicht schön, aber sie sind ja auch nur Menschen. Genau, das ist Etappe 3, also auch schon mit...
Am Montag dann.
Genau. Und dann wäre Etappe 4
Sprint-Etappe.
Nach Tarragona, deine Nähe war ich relativ häufig schon. Geht wahrscheinlich so an der Küste entlang, ne? Also einmal ins Landesinnere rein und dann mehrheitlich an der Küste, ohne jetzt das genaue Profil. Viel, warte mal, hier gibt es ja auch eine Karte auf der Seite, ne?
Na klar, musst du mal unter Mappe gucken und das.
Ja, ich wechsle hier immer zwischen zwei verschiedenen, aber weil ich immer noch gewohnt bin.
Nö, also die Etappe führt aus dem Landesinneren an die Küste sozusagen fast immer, also geradeaus auf einer Linie.
Ah, mittlerweile ist dieser Mountain und Passes und Hills ist nichts, Stage Profiles. Okay, mittlerweile kann man die Seite wirklich gebrauchen, das sehe ich ein. Genau, aber Tarragona ist ja an der Küste, wenn ich das richtig entsinne oder erinnere. Und dann mit der 5. Etappe geht es dann ja schon.
5. Etappe ist dann, wie gesagt, eines dieser Uphill-Finishes nach Alcosebre.
Ah ja, genau, das könnte auch so etwas in den Ardennen sein. Nur in lang, behaupte ich mal. Gut, also jetzt habt ihr den ersten Eindruck davon, was bei den ersten Etappen passieren wird. Da ist, wie gesagt, die zweite Hälfte der ganzen Rundfahrt ist die entscheidende und nicht die erste. Und ich glaube, du bist, stimmst mir zu, wenn ich sage, die bis Etappe 5 ist es, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass man, wie sagt man so schön, da kann man die Vuelta verlieren, aber sie nicht gewinnen.
So ist es, ja, auf jeden Fall.
Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir irgendwas vergessen? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendeine Meldung oder so vergessen habe.
Eine wichtige Meldung.
Hast du noch irgendwas? Beim letzten Mal hast du was Schönes zum Schluss. Du musst, das ist jetzt dann mal das Pony zum Schluss sozusagen.
Naja, also es gab doch, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was ein relatives Fiasko war eigentlich, war dieses neue Rennen in den USA, Colorado Classic.
Ach ja, jetzt mal so größer wird als die Tour.
Wo man jetzt mal so ein neues Format ausprobiert hat eigentlich im Prinzip. Also so zum Beispiel eine Bergetappe auf einem Rundkurs auch. Also sprich, man hat so einen Erstkategorieberg eingebaut, der dann 5 oder 6 Mal hintereinander befahren wurde. Problem war einfach, dass es in der Gegend da in Colorado eigentlich pünktlich um 17 Uhr immer das Stürmen und Gewittern anfängt. Und dementsprechend sind halt 2 Etappen auch einfach ins Wasser gefallen. Also sie sind gefahren worden, aber es gab keine Live-Bilder von dieser Etappe, weil die Helikopter nicht fliegen konnten.
Okay. Ja, das ist in der heutigen Zeit auch gar nicht so wichtig. Also es reicht ja, wenn es am nächsten Tag in der Zeitung steht. Ja, aber wie soll man sagen? Ne?
Es gibt noch eine schöne bunte Meldung.
Ja.
Hast du ihn noch gesehen? beim Arctic Race of Norway, was jetzt auch stattfand. Da gibt es für den Gewinner bestimmter Trikots immer eine Zusatzprämie in Form von Fisch.
Ja.
Und der bekommt dann irgendwie 500 Kilo Lachs.
Wer hat das nochmal? Sag's nicht. Bernhard Eisel, oder?
Genau, ja, der hat es in diesem Jahr, ist so der Glückliche und hat das gewonnen.
Ja, vielleicht kann der Markus da mal vorbeischneiden und ein bisschen Lachs abstauben. Das wäre nett. Ach, da möchte ich auch immer mal wieder hinfahren. Muss ich mal machen. Ja, also 500 Kilo Lachs. Werdet Radsportler und ihr könnt 500 Kilo Lachs gewinnen. Einfach mal in Norwegen abstauben, die Fjorde lang und schon hat man Fisch für sein ganzes restliches Leben. Was machen die denn damit?
Hä? Wer jetzt?
Naja, was macht der Bernie damit?
Ja, ich weiß nicht, also ob er als Österreicher so gerne Fisch mag, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, aber der muss ja natürlich dann auch erstmal irgendwie was haben, wenn das angeliefert wird.
Ja, ja. Du kannst ja nicht mal eben 500 Kilo Lachs in die Tiefkultur packen. Also ich nicht.
Ich glaube, ich würde das einfach an meine Freunde immer nach und nach weggeben.
Ja, aber du musst die ja, die kannst ja nicht eine Woche da rumliegen lassen, damit und dann da jemand was abholen kommt.
Ich weiß nicht, vielleicht, also wenn man an der Küste wohnt, kann man es den Möwen geben, aber...
Ich glaube, wenn man mir jetzt 500 Kilo Lachs, also die würde ich ja grundsätzlich verschenken, weil ich kein Fisch und nicht so ein großer Fan bin. Aber wenn ich jetzt irgendein Lebensmittel kriegen würde, was jetzt, wie sagt man, leicht verderblich ist, und ich würde 500 Kilo geben, dann würde ich, glaube ich, zum nächsten örtlichen Supermarkt gehen und ihm sagen, pass mal auf, hier sind 500 Kilogramm von XY, du kannst 100 Kilo verkaufen und dafür lagerst du die anderen 400 Kilo für mich ein. Ich glaube, das wäre meine Taktik.
Ja, ist die Frage, ob die sich dann darauf einlassen.
Naja, 100 Kilo Lachs kriegt er geschenkt. Also bitte. Also nicht geschenkt, aber so als Deal. Ich glaube, das wäre meine Herangehensweise. Wenn ihr noch einen anderen guten Plan habt, was man mit 500 Kilo Lachs machen kann, außer den Metzmann von...
Zum Glück sind es keine Eier gewesen, die er geschenkt bekommen hat.
Ja, nee, die wären auch gerade jetzt nicht. Dann lasst es uns wissen. Und vielen Dank an dieser Stelle wie immer für eure Unterstützung finanzieller Natur oder durch Bestellungen via Amazon, die uns einen kleinen Obolus bringen, obwohl es für euch nicht nichts kostet, einfach auf der Seite über das Amazon-Fenster reingehen und so uns unterstützen. Und ich bedanke mich bei dir, Thomas.
Ich danke,
wir
ja.
Brechen uns die Tage einfach wieder und am besten in der nächsten Woche, weil dann sind schon Vuelta-Etappen gelaufen und dann gucken wir weiter.
Ja, so machen wir das.
Alles klar, dann schönen Tag, schöne Woche und gehabt euch wohl. Tschüss.
Tschüss.